Karl May. Die Liebe des Ulan. Kapitel 81. Es war am 14. Juni, nur ganz kurze Zeit nach dem Erzählten, als ein jugendlicher Reiter in höchster Eile von Lüttich nach Namur sprengte. Er hatte Zivilkleider an, aber auf der von preußischem Militär reich belebten Chaussee gab es manchen Offizier, der ihn vertraulich grüßte, wenn er an ihm vorüberflog. In Namur angekommen, fragte er nach dem Quartier des Feldmarschalls Blücher. Dort angekommen, meldete er sich sofort zur Audienz und wurde sogleich vorgelassen. Bei dem Marschalle befanden sich eben Greisenau, der Generalmajor von Grohlmann, welcher Generalquartiermeister war, und der Adjutantmajor von Drygalski. Trotz der Anwesenheit dieser hochgestellten Persönlichkeiten ging Blücher dem Eintretenden höchst erfreut entgegen.
»Königsau, Junge«, rief er, »bringt dich der Teufel schon wieder zurück? Hast du mich etwa in Lüttich gesucht?«
»Ja, Exzellenz, ich wusste noch nicht, dass Sie Ihr Hauptquartier nach Namur verlegt haben.«
»Das war notwendig, denn es geht los, mein Sohn. Keile setzt es, fürchterliche Keile. Aber wer sie zunächst bekommt, das weiß man nicht. Weißt du es vielleicht?«
»Auch nicht. Aber wer sie bekommen soll, das wenigstens weiß ich.«
»Ah, wer denn?«
»Euer Exzellenz.«
»Wie? Was?«
fragte der Alte. »Ich soll die Keile kriegen.«
»Wer sagte das denn?«
»Der Kaiser selbst.«
»Er selbst? Dann ist er verrückt, total verrückt, was ich übrigens schon längst nicht mehr bezweifelt habe. Aber zu wem hat er es denn gesagt?«
»Zu Ney, Grouchy und Drouet.«
»Ah, das sind lauter hübsche Kerls, die ich wohl noch unter die Fäuste bekommen werde.«
»Bist du etwa verwandt mit einem von ihnen, hä?«
»Danke für diese Ehre, Exzellenz.«
»Na, ich dachte beinahe, weil du so genau weißt, dass sie mit dem Napoleon gesprochen haben.«
»Ich habe sie belauscht.«
»Wo denn?«
»Auf dem Meierhofe Jeannette.«
»Dort, wohin du dein Mädel geschafft hast? Dort war Bonaparte?«
»Ja, Exzellenz.«
»Was wollte er denn dort?«
»Ich glaube, er hatte die Absicht, mich um meine Braut zu bringen.«
»Du flunkerst wohl, hä?«
»Nun, Tatsache ist, dass er der Margot eine förmliche Liebeserklärung gemacht hat.«
»Donnerwetter! Der sollte sich doch lieber um ein paar warme Filzschuhe und um ein seliges Ende bekümmern. Erzähle!«
»Exzellenz, es ist da sehr viel Privates dabei, dessen Bericht eine sehr kostbare Zeit wegnehmen würde.
Darf ich nicht lieber vorher über die strategischen Absichten Napoleons berichten, welche sofortige Disposition unsererseits notwendig machen?«
»Natürlich, rede also. Wird er angreifen?«
»Ja.«
»Wann?«
»Morgen oder spätestens übermorgen.«
»Gut, je eher die Prügel, desto wärmer sind sie. Aber wen?«
»Sie, Exzellenz.«
»Nicht Wellington?«
»Nein, ich kenne auch den Grund, weshalb er zunächst Sie angreift.«
»Lass ihn hören, mein Sohn.«
Er sagte, »Euer Exzellenz seien schnell und hitzig. Wellington aber überlege und wäge gern ab. Greife er den Letzteren an, so wäre Feldmarschall Blücher schnell mit der Hilfe bei der Hand.«
»Das ist wahr, wir werden ihn schon kuranzen.«
Greife er aber ehrwürdige Exzellenz an, so würde Wellington wohl so lange zaudern und sinnen, bis die Preußen geschlagen sind.
»Höre, Junge, der Kerl ist doch noch nicht ganz so sehr verrückt, wie ich dachte. An dem Zeuge ist sehr viel Wahres. Nehmen wir uns also wohl in Acht.«
Königsau erzählte nun Weiteres, alles, was er auf Jeannette erlauscht und dann auch später während seines Rittes noch erfahren hatte. Es stellte sich heraus, dass infolge dieser Berichte allerdings schleunige Dispositionen nötig waren, welche den Marschall so in Anspruch nahmen, dass er erst am Abende eine kurze Zeit für Königsau übrig hatte. Da saßen sie dann beisammen, ein jeder eine brennende Tonpfeife in der Hand, und der Leutnant erzählte die Erlebnisse der letzten Tage ausführlich. Blücher unterbrach ihn öfters durch einen kräftigen Fluch, eine drastische Bemerkung oder eine Frage, welche bewies, mit welchem Interesse er diese Erzählung verfolgte. Als Königsau geendet hatte, meinte der Marschall:
»Du glaubst also, dass dieser Richemont euch auch noch weiter verfolgt hat?«
»Ich denke es.«
So hältst du deine Margot also auch in Gdeen für nicht sicher?
Nein, obgleich der brave Florian sie bewacht.
Was du mir da erzählst, ist der reine Roman, aber es ist ein sehr wahrer Roman, welcher ernst genommen sein will. Wir wissen nicht, was die nächste Zeit bringt, und darum soll ein jeder das Seinige tun, auch du.
Geben Exzellenz mir Gelegenheit dazu.
Sogleich, mein Sohn, weißt du, was jetzt das Notwendigste für dich ist?
Ich bitte es, erfahren zu dürfen.
Du musst dir dein Mädel zu erhalten suchen?
Exzellenz,
schon gut, ich weiß, was du sagen willst, aber indem du so für dein Glück sorgst, kannst du zu gleicher Zeit auch dem Vaterlande einen großen Dienst erweisen. Ahnst du, worauf ich ziele?
Vielleicht auf die Kriegskasse?
Ja, du denkst, dass Richemont bestrebt sein wird, sich ihrer so rasch als möglich zu bemächtigen?
Ja.
Nun, so ist es notwendig, dass wir ihm zuvorkommen.
Aber wie?
Der Ort liegt in Feindeshand.
Es wird bald das Unsere sein.
Ja, aber bis dahin kann der Teufel die Kasse geholt haben. Man müsste sie wenigstens bewachen, bis wir kommen.
Das ist entweder zu gefährlich oder zu umständlich oder zu langwierig, Exzellenz.
Weißt du einen besseren Plan?
Ich meine, dass es genügen würde, die Kasse herauszunehmen und ihr eine neue Stelle anzuweisen. Da kann sie liegen, bis die Preußen kommen, und dieser Richemont findet sie nicht.
Donnerwetter, Junge, das ist wahr. Willst du das übernehmen?
Von Herzen gern.
Warum aber hast du es nicht bereits getan?
Ich hatte die nötigen Kräfte nicht. Auch gehören treue und verschwiegene Leute dazu.
Ja, die muss ich dir mitgeben. Wie viele brauchst du?
Mit 10 Mann glaube ich, es fertig zu bringen.
Gut, du sollst sie haben. Suche sie dir selbst aus. Wie du es aber anfängst, das ist ganz und gar deine eigene Sache.
Als extra Belohnung für dich aber werde ich dafür sorgen, dass der schändliche Meuchelmord, welchen dieser Richemont an seinem Kumpan begangen hat, nicht verschwiegen bleibt. Einige Tage später zog durch den Ort Gdeen ein zerlumpter Kerl, dessen Kleider kaum zureichten, seine Blöße zu bedecken, desto mehr Lappen aber hatte er um seinen Kopf gewickelt. Am Wirtshause blieb er stehen, als besinne er sich, ob es möglich sei, auch ohne Geld einen Schluck zu erlangen. Da klopfte es von innen an das Fenster.
»Komm herein, Kerl, wenn du Hunger hast«,
rief eine laute Stimme. Das ließ sich der Mann nicht zweimal sagen. Er trat in das Haus und dann in die Stube. Dort saßen verschiedene Gäste, alle aus dem Orte gebürtig, vielleicht außer einem, eben demjenigen, welcher den Vagabunden hereingerufen hatte. Als dieser eintrat, waren alle Augen auf ihn gerichtet. Man schüttelte missbilligend die Köpfe, und der Wirt fragte:
»Mensch, wer bist du?«
»Ein armer Savoyard«, antwortete er bescheiden.
»Was willst du hier?«
»Ich weiß nicht, was ich soll. Dieser Monsieur hat mich gerufen.« Da wendete sich der Wirt an den Bezeichneten und fragte:
»Monsieur, warum bringen Sie mir solche Leute in die Stube?«
Der Gefragte war noch ein junger Mann von anständigem Äußeren. Er blickte den Wirt von oben bis unten an und fragte: »Kennen Sie mich?«
»Nein«, lautete die Antwort.
»Nun, so will ich eure Frage verzeihen. Ich hoffe, dass ihr ein guter Franzose seid.«
»Das bin ich, Monsieur.«
»Und die anderen Herren auch?«
»Ja.«
»Habt ihr von dem Armeelieferant Baron von Rayac gehört?«
»Den Millionär, den kennen wir alle, wenigstens seinen Namen.«
»Nun gut, er ist plötzlich spurlos verschwunden, und ich bin von dem Kaiser beauftragt, nach ihm zu forschen, da man ein Verbrechen ahnt.«
»So seid ihr wohl Prokurator?«
»Ja, aus Paris. Wenn ich also diesen Mann hereinkommen lasse, weil ich ihm die Not, den Hunger und den Durst ansehe, so werde ich es wohl verantworten können.«
»Ihr habt recht, Monsieur, tut, was euch beliebt. Nur seht zu, dass dieser Mann auch mit Legitimation versehen ist.«
»Das soll gleich geschehen.« Und sich zu dem Vagabunden wendend, fügte er hinzu:
»Was bist du eigentlich?«
»Ich war Besitzer eines Affen und eines Murmeltiers,
antwortete der Gefragte in seinem savoyardischen Dialekte. Ich war mit diesen meinen Ernährern bis hinein nach Holland. Da kam ich in die Hände der Preußen und sie nahmen mir meine Tiere und auch mein Geld ab. Nun bettle ich mich nach Hause. Lass dir auf meine Rechnung zu essen und zu trinken geben, armer Teufel, und setz dich mit her zu mir. Der Savoyarde folgte dieser Einladung wie einer, dem ein großes Glück begegnet, und ließ sich das, was ihm vorgesetzt wurde, vortrefflich schmecken. Der Prokurator ließ sich in ein gleichgültiges Gespräch mit ihm ein, welches zuweilen bis zum Flüstertone herabsank.
»Sind alle beisammen?« fragte er in einem Augenblicke, in welchem niemand auf sie horchte.
»Alle bis auf einen«, antwortete der Savoyarde.
»Und die Werkzeuge?«
»Liegen im Walde, Herr Korporal.« »Lass den Korporal. Ich wundere mich über die Virtuosität, mit welcher du deine Rolle spielst.« »Sie ist nicht schwer. Wo treffe ich den Herrn Leutnant?«
»In dem einsamen Hause, am Anfange des Waldes.«
»Welchen Namen führt er?«
»Du fragst nach dem Florian. Das andere findet sich.
Die Befehle des Leutnants bringst du nach dem Rendezvous. Jetzt will ich gehen. Halte auch du dich nicht zu lange hier auf.«
Der vermeintliche Prokurator bezahlte seine Zeche und entfernte sich. Der Savoyarde folgte sehr bald diesem Beispiele. Er hatte das Zimmer noch nicht lange verlassen, so trat ein weiterer, neuer Gast ein. Er blickte sich im Kreise um und sagte im vornehmen Tone:
»Ich bin der Kapitän Richemont und fand den Maire nicht zu Hause. Man sagte mir, dass er hier sei.«
Da erhob sich einer der Anwesenden.
»Der Maire bin ich, Monsieur«, sagte er. »Was wünschen Sie?«
»Eine Auskunft.«
»Ich stehe zu Diensten.«
»Hat sich in letzter Zeit die Einwohnerschaft Ihres Ortes vermehrt?«
»Ja, allerdings.«
»Wie?«
»Wir haben in 2 Wochen eine Geburt gehabt.«
»Bah, Unsinn, das meine ich nicht, sondern ob vielleicht Fremde bei Ihnen sich niedergelassen haben?«
»Nein, das ist nicht der Fall.«
»Müssen Besuche bei Ihnen angemeldet werden?«
»Ja.«
»Sind solche Anmeldungen eingegangen?«
»In letzter Zeit gar nicht.«
»Gut, ich suche nach 3 Personen, 2 Damen und einem Knecht. Die Damen sind Mutter und Tochter. Sie müssen sich in dieser Gegend verborgen halten, und ich würde denjenigen, der sie mir nachweisen könnte, sehr gut belohnen.«
»Würden Sie mir diese Personen beschreiben können?«
»Ist vielleicht nicht nötig. Die Tochter soll sehr schön sein.«
»Eigentümlich. Heute wird nur immer gesucht. Soeben war ein Prokurator aus Paris da, welcher auch jemanden suchte.«
»Ah, wen suchte er?«
»Ein Baron Reillac, welcher Armeelieferant ist und verschwunden sein soll.«
Der Kapitän verfärbte sich.
»Wohin begab sich der Prokurator von hier aus?«
»Ich weiß es nicht, Monsieur.«
»Gibt es noch Militär hier?«
»Nein, es lag sehr vieles hier, aber da der Kaiser gestern die Schlacht bei Ligny gewonnen hat, wird er den Feind immer weiter nach Norden drängen, und so werden die Truppen von hier fortgezogen.
Befehlen Sie etwas?« »Ein Glas Wein.«
Der Kapitän setzte sich und trank seinen Wein schweigend aus. Er schien in seinem Inneren außerordentlich beschäftigt zu sein. Als er das Haus verlassen hatte, schlug er den Weg nach Palaiseux ein. Unterwegs sprach er laut mit sich, blieb stehen, ging weiter und blieb abermals stehen.
»Verdammtes Unglück«, brummte er. »Die Armee gewinnt Schlachten und ich darf mich nicht vor dem Kaiser, das heißt also in Reih und Glied sehen lassen. Warum verlor ich doch die Spur dieser verteufelten Weiber? Könnte ich wenigstens diesen Königsau erwischen?«
Er schritt weiter, blieb abermals stehen und fuhr fort.
»Diese Kriegskasse wird mich für alles entschädigen. Aber ist es denn auch wirklich wahr, dass eine dort vergraben liegt? Warum überzeuge ich mich nicht lieber, anstatt dieser Margot nachzurennen, ohne sie zu finden? Dort liegt Reillac noch unbegraben. Wenn man ihn findet, waren die 3 Grenadiers wirklich tot? Wenn einer noch lebte und als Zeuge gegen mich auftrete? Ich habe mich nicht überzeugt, ob das Leben wirklich aus ihnen gewichen ist. Ich werde heute in Palaiseux bleiben
und morgen mit dem Frühesten hinauf nach der Schlucht gehen, um die Sache in Ordnung zu bringen.«
Er blieb stehen und horchte. Es war ihm, als ob er ein Geräusch gehört habe, dem entfernten Donner ähnlich.
»Sollte man sich wieder schlagen?«
fragte er sich.
»Pah, mordet euch immerhin, aber lasst mir nur die Kriegskasse.«
Er ahnte nicht, dass er sich auf dem gegenwärtigen Wege von dem entfernte, was er so sehnsüchtig gesucht hatte.